Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luisa Röhrig, schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen bewegt und das zugleich oft kontrovers diskutiert wird. Sterbehilfe in den Niederlanden und wie wir über Selbstbestimmung am Lebensende eigentlich denken. Gemeinsam sprechen wir heute darüber, wie Sterbehilfe in den Niederlanden entstanden ist, welche Missverständnisse darüber in Deutschland kursieren und wie die niederländische Gesellschaft heute mit diesem Thema umgeht. Vor allem aber geht es auch um die Frage, was es bedeutet, einen geliebten Menschen auf seinem letzten Weg zu begleiten und wie sich durch diesen Prozess der eigene Blick auf Liebe und Freundschaft ändern kann. Und somit starten wir am besten direkt in die Folge. Liebe Kerstin, schön, dass du heute bei uns bist. Möchtest du uns vielleicht erst einmal ein bisschen was über dich erzählen?
Ja, also ich war und bin ein großer Frankreich-Fan. Ich träumte eigentlich von Chanel und Champagner und von Paris und wäre da nach meiner Ausbildung gerne Auslandskorrespondentin geworden. Aber dann statt Chanel und Champagner wurden es dann Windmühlen und Klumpen und Käse, weil ich machte einen Spanischkurs in Andalusien und da lief mir dann dummerweise ein Holländer über den Weg, in den ich mich verliebt hatte. Und so wurden es eben die Deiche und nicht der Eiffelturm. Und ich habe ein neues Leben begonnen in der Nähe von Leiden, am Stadtrand von der alten Rembrandtstadt Leiden als Auslandskorrespondentin, arbeite für den Deutschlandfunk, das Kunstmagazin Art und noch ein paar andere deutschsprachige Medien. Und seit 15 Jahren schreibe ich auch Bücher, so wie eben das letzte Buch über Freundschaft, in dem es auch um Sterbehilfe geht.
Okay, spannend. Dann bist du jetzt also seit gut 35 Jahren in den Niederlanden. Wie war es denn für dich, als du damals in den Niederlanden angekommen bist? Was ist dir aufgefallen so im Vergleich zu den Ereignissen vorher?
Und also ziemlich viel. Für mich waren die Niederlande ziemlich exotisch. Ich komme aus Süddeutschland, vom Bodensee, also am anderen Ende vom Rhein, sag ich immer. Und hier habe ich gemerkt, war sehr viel anders. Also, dass die Niederländer schon anders tickten. Hier wurde erlaubt, was anderswo verboten war. Zum Beispiel Kiffen, Sterbehilfe auch, dann Prostitution, Abtreibung. Und hier gab es Schilder vor Ampeln, auf denen die Autofahrer aufgefordert wurden, vor Rot doch bitte zu stoppen. Also so Sachen, das ist ziemlich anders. Und Jantina, meine beste Freundin, die hat mich damals in meine Wahlheimat eingeführt und die war eigentlich auch so eine typische Holländerin, hat alle Klischees und Vorurteile erfüllt, die war flott, locker vom Hocker, sehr direkt, hatte zu allem eine Meinung, mit Hierarchie nichts am Hut und auch so Sachen, die Niederländer haben ja gerne so Leitsprüche, du normal, dann du ja al gek genug, benimm dich normal, schon verrückt genug. Das war für Jantina auch typisch, oder Mut könne, vor allen Dingen, muss drin sein, muss möglich sein, stell dich nicht an, probier's doch einfach, ne? Mit Höflichkeitsregeln hatte sie nicht viel am Hut und sie war eine Pionierin in der Teilzeit, das war für mich damals auch neu, Anfang der 90er Jahre, das war in Deutschland noch nicht so üblich, dass Frauen Teilzeit arbeiteten, um eben Familie und Job unter einen Hut zu kriegen. Ja, sie war draufgängerisch, pragmatisch, furchtlos, sie probiert es einfach aus und es gibt da auch eine schöne Anekdote, wir waren oft unterwegs und wir sind mit dem alten Volvo ihres Mannes, das war so ein Wüstenschiff, in Nordfrankreich gelandet, in der Stadt Laon. Vielleicht kennt ihr jemand, Laon liegt auf so einem Hügel mit einer wunderbaren Kathedrale, mittelalterliches Stadtzentrum und Jantina sagte, da gehen wir jetzt rein. Sag ich, bist du wahnsinnig mit dem Volvo? Warte lieber außerhalb, lass uns da probieren. Nein, Jantina ist rein und wir sind natürlich stecken geblieben.
Oh,
und kamen dann nur mit Hilfe von Einheimischen, die uns rückwärts rausmanövriert hatten, wieder raus. Aber für Jantina war das kein Grund, in einer anderen Stadt es nicht wieder zu versuchen, weil ihr Motto war eben, nicht geschraut ist Altheit Mist, nicht geschossen ist immer daneben. Also sie war 30 Jahre lang meine beste Freundin, ein echter Freigeist. Die war für Abtreibung, die war für die gleichgeschlechtliche Ehe, die war stolz drauf, dass ihr Land das ermöglicht hat und sie war auch für Sterbehilfe. Und dafür hat sie sich dann letztendlich entschieden, als sie unheilbar krank wurde.
Okay, also sie hat sich für die Sterbehilfe entschieden, also selbst entschieden, das Wort entscheiden klingt ja in sich dann schon sehr selbstbestimmt auch. Hier in Deutschland wissen viele ja nicht so immer wirklich viel darüber, wie das mit Sterbehilfe in den Niederlanden so ist, wie der Prozess abläuft und was genau dahinter steckt. Kannst du uns das vielleicht ein bisschen näher erklären, uns aufklären, wie das so funktioniert?
Es ist eigentlich ein für den Pragmatismus der Niederländer typischer Kompromiss, weil Sterbehilfe ist auch in den Niederlanden nach wie vor verboten, es sei denn, der Arzt hält sich an bestimmte Richtlinien. Dann kann die Staatsanwaltschaft von der Strafverfolgung absehen. Der Patient muss unheilbar krank sein, unerträglich leiden, ohne Aussicht auf Besserung oder Genesung. Und er muss den Wunsch nach Sterbehilfe mehrfach selbst deutlich geäußert haben. Also er muss ganz explizit gesagt haben, ich will nicht mehr leben, ich will sterben. Ich bitte meinen Arzt drum, helfen Sie mir beim Sterben. Der Arzt muss muss für eine Second Opinion einen zweiten Arzt zu Rate ziehen, einen sogenannten Scan-Arzt heißt der, und er muss eine der 5 Meldestellen im Land umgehend über den Fall informieren. Und diese Meldestellen, die fungieren als Filter und die prüfen, ob der Arzt sorgfältig gehandelt hat, und wenn nicht, wird eben die Justiz eingeschaltet.
Alles klar.
Und der wichtigste Wegbereiter, man darf eben nicht vergessen, das kam nicht über Nacht, das war jetzt vor 25 Jahren, ist die Regelung in Kraft getreten, und der wichtigste Wegbereiter war die Gesellschaft für ein freiwilliges Lebensende, die NFFE, und da ist man stolz auf die Regelung, und die haben 30 Jahre dafür gekämpft. Also die Gesellschaft hat 30 Jahre auch darüber diskutiert, das ist nicht über Nacht gekommen. Also da wurde ganz lang darüber diskutiert, bis dieser Kompromiss gefunden war. Und bis heute finden also die meisten Niederländer, die sind dafür, dass man frei entscheiden darf, unter bestimmten Bedingungen, dass man gehen kann. Und so haben sie den internationalen Alleingang gewagt. Der Senat hatte das vor genau 25 Jahren verabschiedet, und dann hat es noch ein Jahr gedauert, bis die Regelung in Kraft trat. Also nächstes Jahr sind es 25 Jahre. Und dieser internationale Alleingang, der hat einen Aufschrei des Entsetzens im Ausland ausgelöst. Der Vatikan sprach von einer Schändung der Menschenwürde. Das ZDF-Mittagsmagazin, das werde ich auch nie vergessen, die sprachen von einer Lizenz zum Töten. Aber die Niederländer sind ganz gelassen geblieben. Die hatten sich auch darauf eingestellt, dass das Wirbel entfachen wird. Und die Gesundheitsministerin damals, Els Bos, die hat gesagt, in anderen Ländern wird auch Sterbehilfe geleistet, aber da geschieht es eben heimlich. Und bei so etwas Wichtigem wie dem Lebensende ist Offenheit geboten. Das dürfen wir nicht mehr im Dunkeln lassen. Und wir Auslandskorrespondenten mussten damals jede Menge Horrorgeschichten aus der Welt schaffen. Da hieß es immer wieder, dass niederländische Ärzte jetzt in langen, dunklen Krankenhausfluren mit der Spritze im Anschlag nach Opfer lauern. Und besonders bunt hat es damals auch die CDU in Baden-Württemberg im Wahlkampf getrieben. Die hat gesagt, bei uns bräuchten alte Leute nicht, um ihr Leben zu fürchten. Sie würden es nicht zu holländischen Zuständen kommen lassen. Also das war schon ganz schön heftig damals. Ja,
also ich finde auch, das sind schon wirklich krasse Äußerungen, die da aber auch wieder die Zerrissenheit eigentlich zeigen, die dieses Thema so mit sich bringt. Und wie ist das jetzt in den Niederlanden? Also wie fühlt sich das inzwischen für die niederländische Bevölkerung an? Und hat sich das vielleicht in den letzten 25 Jahren irgendwie auch noch verändert oder entwickelt?
Sowohl als auch. Da ist schon einiges passiert. Zum einen muss man konstatieren, dass bis heute die Ärzte haben sorgfältig gehandelt. Es kam bisher nur ein einziges Mal so weit, dass die Staatsanwaltschaft in Aktion kam, dass es zu einem Prozess kam. Aber die betreffende Hausärztin, die wurde freigesprochen. Sie habe sich an alle Richtlinien gehalten, beurteilten die Richter. Das finde ich schon bemerkenswert, also weil das war die große Befürchtung. Jetzt ist, wie heißt es auf Deutsch, ein Dammbruch. Jetzt geschehen ganz furchtbare Dinge. Nein, Sorgfalt. Was sich verändert hat, ist die Anzahl der Sterbehilfefälle. Die ist stetig gestiegen seitdem. Ne? Und inzwischen sind es rund 10.000 pro Jahr. Das sind 5,8% aller Sterbefälle. Also nicht wahnsinnig viel, aber doch, es waren, also vor 2010 waren es noch rund 3%. Also das hat sich fast verdoppelt, 10.000 im Jahr. Und Ursache ist nicht nur die immer älter werdende Gesellschaft, es gibt einfach immer mehr alte Menschen, sondern auch doch das zunehmende Bedürfnis der mündigen niederländischen Patienten. Die wollen bis zuletzt Regie über ihr Leben führen, und die wollen sagen, ich entscheide selbst, wie ich gehe. Ich weiß, ich muss gehen, aber dann mache ich es eben auf meine Manier und bleibe aktiv dabei. Für viele ist es ein Recht geworden, auf das sie pochen können. Das ist auch eine wichtige Entwicklung. Da sagen viele, also gehen zum Hausarzt und sagen, so, und jetzt will ich Sterbehilfe haben, jetzt reicht's, übertrieben ausgedrückt. Aber es ist halt so, dass auch kein Arzt gegen seine Überzeugung oder gegen seinen Willen zur Sterbehilfe gezwungen werden kann. Das ist auch ganz wichtig zu sagen, und das ist auch eine Entwicklung, die sich ergeben hat. Ein Viertel aller Ärzte hat angegeben, bei einer Untersuchung, die alle 5 Jahre im Auftrag des Gesundheitsministeriums durchgeführt wird, von den Patienten schon mal unter Druck gesetzt worden zu sein, und ein Drittel von den Angehörigen. Also da ist eine Menge passiert, und die Krux ist, dass viele junge Leute, eine holländische Hausärztin hat mir erzählt, dass viele junge Kollegen sagen würden, ich fange gar nicht damit erst an, ich wage mich da von vornherein nicht dran. Und der Grund ist eben auch, dass es inzwischen, das ist auch eine wichtige Entwicklung, gemacht wurde, diese Regelung für Krebspatienten im Endstadium. Aber inzwischen geht es nicht mehr um sowas, also um solche Krankheiten. Auch Patienten mit Demenz oder mit psychischen Leiden wollen sich beim Sterben helfen lassen. Das sind bislang nur Ausnahmefälle. Also 2024 war es bei rund 4% aller Fälle Demenzpatienten. 2% waren psychische Erkrankungen. Und dann kommt es zu so Sachen, dass als Demenzpatient viele versuchen, das schwarz auf weiß festlegen zu lassen, solange sie noch bei klarem Bewusstsein sind. Und dann sagen sie zum Arzt, und wenn ich dann nicht mehr selber sagen kann, bitte hilf mir beim Sterben. Aber da schrecken eben viele Ärzte zurück und sagen, das ist Tod auf Bestellung. und lassen es dann ganz bleiben. Die NVVE, dieser Wegbereiter von der Sterbehilfe, die sagen, aussichtsloses, unerträgliches Leiden braucht nicht nur körperlich zu sein. Das kann auch geistig sein, psychisch sein. Also das ist alles ganz in Ordnung. Aber Kritiker sprechen inzwischen schon von einer bedenklichen Entwicklung. Dafür sei das Gesetz vor 25 Jahren nicht gemacht worden. Für sie wurde eine rote Linie überschritten. Tatsächlich hat es eine Diskussion ausgelöst, ob der Paragraph jetzt nicht irgendwie angepasst werden müsste, die Richtlinien. Und gerade eben im Juni diesen Jahres, also Juni 2026, hat eine Psychiater-Sonderkommission so einen Abschlussbericht präsentiert. Und die schlägt eben vor, die Richtlinien für Psychiater, also nicht normalerweise ist der Hausarzt, der ist Psychiater, doch zu verändern. Die müssen den Scanarzt wie alle Ärzte zu Rate ziehen, aber jetzt schon sowieso einen zweiten Psychiater. Und da soll jetzt noch ein dritter Psychiater dazukommen, weil das wirklich, also die Second Opinion soll schwerer wiegen. Das ist, dass da wirklich alle Aspekte betrachtet werden. Mhm. Und vielleicht wird möglicherweise auch diskutiert über Maßnahmen für eine Altersgrenze, ob das wünschenswert ist oder nicht. Das klingt auf den ersten Blick jetzt ganz furchtbar. Das sind viele junge, also eine wachsende Gruppe, bislang ist sie klein, von jungen Menschen, die psychisch krank sind, schwer depressiv, die sagen, ich will nicht mehr. Und darunter sind Teenager und Menschen Anfang 20. Und das waren in diesem Jahr 2026 bereits 25 junge Menschen, die Sterbehilfe bekommen haben. Jetzt wohlgemerkt, man muss schon sagen, die wollten ausdrücklich, und das geht auch nicht ganz, das geht über Jahre, dass sie sagen, ich will nicht mehr, und Eltern sagen und Ärzte sagen, halt jetzt noch durch und guck mal. Und die haben aber trotzdem Sterbehilfe bekommen, und die Psychiater selbst sagen, das ist schwer. Das ist ganz, ganz schwer, diese Situation. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Vielleicht braucht es neue Richtlinien. Ja. Also das sind die neuesten Entwicklungen.
Entwicklungen, ja. Gut, was ich aus den Sachen, die du jetzt uns erzählt hast, herauslese, ist, dass vor allen Dingen irgendwie auch dieser Weg zum Arzt sehr aktiv ist, ne? Also dass man sich quasi irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt dafür entscheiden muss, oder darf man jederzeit Sterbehilfe anfragen?
Fragen kannst du jederzeit, aber meistens ist es so, dass das war the beduling, das war das Ziel eigentlich. Die Hausarzt-Patient-Beziehung in den Niederlanden ist sehr intensiv. Man kennt sich meistens über Jahrzehnte, Familien ein ganzes Leben lang. Und Arzt und Patient kennen sich, und wenn dann der Patient unheilbar krank wird, am Anfangsstadium sagt er schon, sind Sie bereit, wären Sie bereit, ich weiß nicht, wie schlimm es wird, würden Sie mir eventuell helfen? Das ist wichtig auch klarzustellen, damit man weiß, ob der Arzt überhaupt bereit ist, damit man Zeit hat, sich notfalls noch einen anderen zu suchen, ne? Jedenfalls basiert das auf dem Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. Und Sterbehilfe-Tourismus, wohlgemerkt, ist ausgeschlossen. Du kannst also nicht als Deutscher zum Beispiel in die Niederlande da einen Arzt aufsuchen und sagen, ich hätte gern jetzt Sterbehilfe. Das, das geht nicht.
Okay. Und wie haben Jantine, also deine beste Freundin, und du als Begleiterin und Freundin dann den Prozess erlebt?
Ja, die Diagnose kam wie aus dem heiteren Himmel nach dem Sommerurlaub. Da haben wir uns immer angerufen im September, und da hat sie gesagt, dass der Arzt einen Schatten an der Bauchspeicheldrüse entdeckt habe. Und dann stand eben fast fest, das war nicht mehr operabel, das war ein Tumor, und er hatte schon gestreut, der Krebs, und sie starb innerhalb von 6 Wochen, und die erfüllte alle Kriterien. Unheilbar krank, sie würde sterben, und es gab keinen Ausweg mehr. Und dann hat sie eben, das wusste sie wusste nur nicht, geht's jetzt noch um Wochen, vielleicht Monate. Und ich glaube, es war 2 Wochen vor ihrem Tod, hat sie gesagt, ich halte, es geht nicht mehr. Sie hat auch unerträglich gelitten. Die war sonst, also, die lag nicht nur im Bett, aber sie hat unerträglich gelitten, hatte Schmerzen und furchtbaren Juckreiz auch, weil die Galle dann nicht mehr funktioniert hat. Dann hat sie gesagt, auch zu ihrem Mann, Leon, ich schaff's nicht mehr. Ich war immer stark, aber jetzt geht's nicht mehr. Und dann hat sie sich wahrscheinlich die letzte Woche, sie wäre sowieso gestorben, die letzte Woche erspart, und hat das mit dem Arzt aber dann schon 10 Tage vorher eben geregelt, um sich diese letzten Tage zu ersparen und um alles vorzubereiten. Das klingt vielleicht wahnsinnig grotesk, absurd, aber Jantine hat ihren eigenen Tod detailliert geplant, die Gestaltung der Trauerkarte, die Auswahl der Lieder, der Sarg, das Foto auf dem Urnengrab dann. Sie hat sogar die Trauerrede selbst geschrieben. Sie wollte nicht, dass jemand anders was über sie sagte. Sie hat selbst gemacht. Jemand musste die dann vorlesen, weil selbst konnte sie es ja nicht mehr tun. Die hat noch geholfen beim Zukleben der Umschläge ihrer eigenen Trauerkarte. Und sie hat sogar über den Tod hinaus Regie geführt für die Trauerfeier. Da hat sie den Wirten unserer Stammkneipe angerufen, hat gesagt, also hör mal gut zu, wenn da jemand kommt und Kaffee will, dann sagst du dem, Anordnung von Jantina, es gibt hier nur Wein. Also, und sie hat uns natürlich auch nicht so gehen lassen. Sie hat also intensiv Abschied. Wir haben uns auch sehr intensiv verabschiedet. Und wir alle bekamen eigentlich die gleiche Mission mit auf den Weg. Sie hat gesagt, schaut zurück mit einem Lächeln, aber konzentriert euch dann wieder auf das Hier und Jetzt. Die Dinge sind, wie sie sind. Sucht zusammen mit euren Lieben nach dem Machbaren und feiert das Leben. Also, das war der Auftrag, den sie uns sozusagen mitgegeben hat.
Also, sehr positive Worte, sag ich mal, zum Schluss. Und wie hat sich das dann für dich angefühlt, das zu begleiten? Weil für sie war dann natürlich an diesem Punkt Schluss, aber für dich, ne?
Ja, es war nicht, wie gesagt, schon ziemlich bizarr und absurd und es so realistisch, wie als ob ich in einem komischen Film zurechtgekommen bin, einem seltsamen Film. Aber da war auch und ist jetzt vor allem eine große Dankbarkeit, auf diese Weise Abschied nehmen zu können, ganz bewusst. Das macht es auch leichter. Wir haben offen darüber gesprochen, wir haben nichts beschönigt, wir haben zusammen geweint, wir haben noch zusammen gelacht in diesen 6 Wochen, wir haben gemeinsam die Lieder angehört, die wir in den 30 Jahren unserer Freundschaft immer gehört haben, auch noch laut mitgesungen, die Auswahl getroffen für die Trauerfeier und ja, den Tatsachen ins Auge gesehen, auch wenn es seltsam anmutet zu wissen, wann es vorbei ist. Und bei Ina war das an einem Mittwochabend um 8 Uhr. Ich war in den 6 Wochen ihres Sterbens fast jeden Tag bei ihr und zum letzten Mal wenige Stunden vor ihrem Tod, am Nachmittag zwischen 4 und 5, und da hatte sie schon den Port am Handgelenk für die Infusionen. Und wir haben dann über die 3 Dinge gesprochen, die ihr im Leben sehr wichtig waren. Sie hat gesagt, ich habe immer versucht, meine Unabhängigkeit zu wahren. Ich habe versucht, nicht zu klagen und ich habe versucht, zuversichtlich zu bleiben. Ich habe sie gefragt, ob sie Angst hat. Hat sie gesagt, ja, schon ein bisschen. Glaubst du, da ist noch was? Und habe ich geantwortet, ich könnte mir nicht vorstellen, dass da überhaupt nichts mehr ist. Und sie hat mir noch versprochen, mir ein Zeichen zu geben. Und dann bekam ich noch ein Abschiedsgeschenk. Das waren 2 stilisierte Kerzenständer, die in der Weihnachtszeit bei ihr immer auf dem Tisch standen, ein vertrauter Anblick. Und dann war es eben Zeit für mich zu gehen. Und wir nahmen uns in die Arme. Und als ich aufstand, um hinauszugehen, hat sie gesagt, und denk dran. Und dann habe ich unter Tränen noch gelächelt und habe gesagt, ja, ich weiß, ich werde das Leben feiern, ich habe es dir versprochen. Ich werde mit einem Lächeln zurückschauen, ich werde Unabänderliches akzeptieren und zusammen mit den Menschen, die ich liebe, nach dem Machbaren suchen. Und ja, Leon, ihr Mann, hat mir am nächsten Tag erzählt, dass sie dem Tod, ja, wie eine Königin entgegengetreten sei. Sie hat ein langes rotes Kleid angezogen, überall Kerzen, Champagner, klassische Musik. Und dann hat sie sich aufs Bett gelegt, nachdem sie mit ihrer Familie, also die Kinder waren da, ihr Mann, die Geschwister, noch Champagner getrunken hatte und hat dem Hausarzt den linken Arm entgegengestreckt mit dem Port. Der rechte Arm, den hat ihr Mann Leon gehalten. Und dann hat er gesagt, es ging ganz schnell. Die hat eine Spritze bekommen, da ist sie in tiefen Schlaf gefallen und die 2. Spritze, die war dann tödlich.
Mhm. Und weißt du, wie ihre Angehörigen oder andere Freunde das dann erfahren haben? War es seltsam, so genau zu wissen, wann es vorbei ist, oder wie würdest du das beschreiben?
Es ist immer seltsam, das bleibt schon seltsam, weil wir eben mit dem Tod konfrontiert werden. So. Aber auch bei ihnen war das Gefühl der Dankbarkeit am stärksten. Und wir dürfen, glaube ich, hier nicht vergessen, dass es für Niederländer inzwischen Unterschied macht. Die haben 25 Jahre Erfahrung mit Sterbehilfe. Ich habe es vor Jantina auch mal mitgemacht, dass ich mir eine gute Bekannte, hat mich abends um 8 noch angerufen und hat gesagt, Kerstin, ich wollte jetzt noch, ich gehe morgen auf die Reise, ich wollte noch Abschied nehmen von dir. Die hat auch Sterbehilfe am nächsten Tag bekommen. Also das ist, du darfst nicht sagen, es ist alltäglich, aber bei 10.000 Fällen und 25 Jahren, die Niederländer haben sich daran gewöhnt, dass du deinen Tod planen kannst. Und es ist auch ganz wichtig, über das Ende und den Tod nachzudenken und den Tatsachen eben ins Auge zu sehen, den Tod nicht zu verdrängen. Und mir ist auch klar geworden, Jantina ist uns nur vorausgegangen.
Hat es auch was an deiner Einstellung dann, nicht nur zu Tod und Sterbehilfe, sondern eher auch zu Freundschaft und Gefühlen und Gedanken gegenüber zwischenmenschlichen Beziehungen und so geändert? Weil das ist ja einfach eine emotionale Situation.
Ja, ich war auch ziemlich, also wir waren alle ziemlich angeschlagen. Das nimmt einen schon mit, ne? Das ist ja eine Achterbahnfahrt der Gefühle, ne? Und mir wurde auch mal wieder klar, wie schnell man alles im Leben verlieren kann, wie zerbrechlich, wie fragil alles ist. Und auch Freundschaft und wie wichtig Freundschaft ist, das ist mir klar geworden, was für ein kostbares Geschenk diese 30 Jahre Freundschaft waren. Und die Erinnerung, der Schatz an Erinnerung, der zurückgeblieben ist, der ist eben auch kostbar. Und diese Erfahrung war dann doch der Auslöser, ein Buch über Freundschaft zu schreiben, in dem, das ich meiner Freundin gewidmet habe, in dem unsere Freundschaft zentral steht, aber auch andere Geschichten eben erzählt werden.
Okay, also möchtest du ein bisschen erzählen, worum es in dem Buch dann so allgemein geht?
Ja, ich habe Biografien gesammelt von außergewöhnlichen Freundschaften in ganz Europa eigentlich, nicht nur in Deutschland, Männer wie Frauen, jung wie alt. Und darunter ist zum Beispiel eine Belgierin aus Gent, die hat ihrer Freundin eine Eizelle geschenkt und der Freundin damit den größten Wunsch erfüllt, weil die wollte unbedingt noch Mutter werden, das war unmöglich. Dann habe ich mit 2 niederländischen Blauhelm-Soldatinnen gesprochen, die 1995 in Bosnien waren, mit 19, und zwar ausgerechnet eben in der Moslem-Enklave Srebrenica, wo der Völkermord, wo General Mladic selber Völkermord verübt hat, im Juli 95 war das. Die wurden zu Sisters in Arms. Und ich habe Jugendfreunde kennengelernt aus Bayern, die zusammen aufgewachsen sind. Die haben ihre todkranke Freundin in so einer im Spezialrollstuhl in der Sänfte nochmal über die Dolomiten getragen, um ihr einen letzten Wunsch zu erfüllen. Und das alles habe ich eben verwoben mit der Geschichte meiner eigenen Freundschaft mit Jantina, in der ich da so eine Art Dialog führe in dem Buch.
Und was hast du dann so herausgefunden bei diesen ganzen sehr unterschiedlich klingenden Geschichten? Was macht, würdest du sagen, Freundschaft aus und warum ist sie dann so wichtig?
Da gibt es verschiedene Faktoren. Zum einen die Abwesenheit von Neid. Also es gibt kein Konkurrenzdenken bei echten Freunden. Da ist man im Gegenteil stolz drauf, was der andere erreicht hat. Und das Bedürfnis, den Freund oder die Freundin zu schützen. Wenn du die ganze Welt gegen dich hast, dann steht der Freund vor dir. Und es braucht ein Fundament aus geteilten Normen und Werten. Was mich überrascht hat, ist, es braucht nicht unbedingt die gleichen Charaktereigenschaften und auch nicht die gleichen Hobbys. Das hat mir die niederländische Politikerin Hedy Dancona, die Sozialdemokratin, klargemacht. Die hat seit 60 Jahren eine Freundin, eine niederländische Bildhauerin, Maya van Hall. Und die hat gesagt, wenn gleiche Interessen oder gleiche Eigenschaften hätte, ich hätte tausende von Freunden. Das ist es nicht. Die hat Freundschaft definiert als Kraft, die Unterschiede und Schwächen des anderen auszuhalten. Und wenn man die Unterschiede nicht mehr aushalten kann, ist in der Partnerschaft auch so, dann ist es mit der Beziehung vorbei, ne?
Wahrscheinlich. Also, wenn du es auf den Punkt bringen musst, was würdest du sagen? Warum ist Freundschaft so wichtig?
Weil sie gesund ist für die Gesundheit, weil sie für ein erfülltes Leben wirklich unerlässlich ist und weil man sie in schwierigen Momenten braucht. Es ist wie Antoine Saint-Exupéry gesagt hat, der Autor vom Kleinen Prinzen: Freundschaft. Ein Freund ist ein Mensch, bei dem ich mich zu Hause fühle, bei dem ich mich nicht rechtfertigen muss, bei dem ich mich sicher fühle.
Im Untertitel deines Buches steht ja nun auch direkt eine andere Form der Liebe. Was meinst du damit?
Freundschaft wird oft als Schwester der Liebe bezeichnet oder als kleine Schwester, was ich jetzt weniger angebracht finde. Mit dem Unterschied, dass sie immer erwidert wird. Unerwiderte Freundschaft gibt's nicht. Unerwiderte Liebe hingegen, die gibt's schon. Die kann dauerhaft einseitig sein. Ja. Freundschaft nicht, ne? Und weil wir an Freundschaft eigentlich dieselben Erwartungen stellen wie an unsere Liebschaften. Man will sich auf die verlassen können. Sie sollen loyal sein, ehrlich. Man will ihnen vertrauen können. Also es sind genau dieselben Werte. Und auch bei der Freundschaft gilt das Gartenprinzip. Wer sät, der erntet. Man muss sich schon kümmern um Freunde, um die lieben überhaupt ganz allgemein. Und es gibt auch Freundschaft auf den ersten Blick, so wie Liebe auf den ersten Blick. Oft springt der Funke sofort über und man weiß, oh, das fühlt sich so vertraut an, den würde ich so wahnsinnig gerne näher kennenlernen. Also ich finde, sie wird als gesellschaftliche Kraft nach wie vor unterschätzt. Ich bin auch selbst so aufgewachsen, dass mir eingebläut wurde, das Allerwichtigste im Leben ist die Familie, dann kommt ganz lang nichts und dann kommt vielleicht eine Freundin oder ein Freund.
Würdest du dann sagen, Freundschaft ist wichtiger als Familie?
Nicht wichtiger, aber mindestens genauso wichtig. Sie kann das Einzige sein, was vom langen Leben übrig bleibt, ne? Und Tatsache ist, Freunde kann man sich aussuchen, die Familie hat man. Freunde sind für einen da, wenn es drauf ankommt, die Familie nicht unbedingt. Der englische Dramatiker George Bernard Shaw, der hat Freunde sogar bezeichnet als Entschuldigung Gottes für Verwandte. ja, das mag zynisch klingen, aber Freunde können der einzige stabile und konstante Faktor im Laufe eines Lebens sein. Du musst gucken, ein Drittel aller Ehen scheitert, das sind die Ehen ohne Trauring nicht mitgezählt. Vera ist eine Protagonistin aus meinem Buch, die hat gesagt, die Männer gehen, die Freundinnen bleiben.
Ja. Okay. Jetzt hast du schöne Beispiele genannt, beziehungsweise ja vorhin schon gesagt, was so Beispiele aus deinem Buch sind. Möchtest du uns da vielleicht nochmal ein paar mehr Details
erklären? Ja, was ich ganz toll fand, ist, ich gemerkt habe, Freundschaft kann zu einer Kraft werden, also zu der niemand und nichts etwas anhaben kann, zu einem Tau, das nicht mehr reißt. Da war zum Beispiel Ruth und Vera aus der Vulkaneifel, die wurden Schwägerinnen. Vera hat den Bruder von Ruth geheiratet, obwohl der eine bipolare Störung hatte, schwer manisch-depressiv war. Es war eine unmögliche Liebe, eine große Liebe, aber unmöglich, hat nicht gehalten. Sie hat den Mann verlassen mit Kind. Ihre Mutter hat sie noch gewarnt: Kind, das wird dich deine Freundschaft kosten. Blut ist dicker als Wasser. Aber Ruth hat immer zu Vera gehalten. Die haben das geschafft, diese schwere Zeit. Dann Lino und Ferle aus Rent, wo die eine der anderen eine Eizelle gespendet hat. Das klingt zu leicht. Das geht voraus eine Hormonbehandlung. Und dann musst du Abstand halten, psychologische Tests auch noch. Und dann musst du während der Geburt, vor der Geburt, während der Geburt und nach der Geburt Monate, Jahre Abstand halten, damit du keine mütterlichen Gefühle entwickelst. Also wenn du die Freundin am meisten brauchst, während der Schwangerschaft, nach der Geburt, vor der Geburt, da war die nicht da. Aber dieser Balanceakt zwischen Nähe und Distanz, den haben die beiden trotzdem geschafft. Und die Beziehung ist inniger denn je zuvor. Und das Kind, was eigentlich Lins biologisches Kind ist, ist heute nichts anderes als das Kind meiner besten Freundin. Also das ist ein Beispiel für das Mögliche im Unmöglichen. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel, das bewegendste, glaube ich, in meinem Buch, das ist das von der Buchenstraßengang, diese Jugendlichen, die zusammen aufgewachsen sind, Felix, Jonas und Sarah. Sarah war Mitte 20, als sie an ALS erkrankte, dieser furchtbaren Nervenkrankheit, unheilbar. Viele werden sich erinnern an den britischen Physiker Hawkins, der hat das auch gehabt, aber der ist alt geworden. Das ist eine Ausnahme. Und Sarah wurde keine 30 Jahre alt. Und ihr letzter Wunsch war noch einmal in die geliebten Berge, in die Dolomiten. Und da haben die Freunde wirklich nach dem Machbaren und nach dem Möglichen im Unmöglichen gesucht. Wie kriegen wir die in die Berge? Wie können wir sie da tragen? Geht doch überhaupt nicht. Und da haben sie eine Kombination entdeckt zwischen Sänfte und Rollstuhl, wo das ging. Aber da musst du trotzdem schieben und ziehen. Haben sie noch vier andere mitgenommen, damit es überhaupt ging. Aber ein Freundschaftsdienst ganz besonderer Art. Und Sarah war so dankbar. Die hat dann gesagt, sie haben mir mehr geschenkt, als man vom Leben erwarten kann.
Wow. Also erstmal danke für die starken Geschichten. Das klingt wirklich schon sehr, sehr ergreifend. Dabei hört man immer wieder, dass es nicht leichter wird, Freundschaften im Alter zu finden, sag ich mal. Was würdest du denn den Leuten raten? Wie kommt man an Freunde?
Ja, man muss sie schon Ruck geben. Es gibt dir einen Ruck, geh raus, gehen sie nach draußen, fassen sie sich ein Herz und sprechen sie zum Beispiel den sympathischen Menschen an, mit dem sie schon seit Wochen im Volkshochschulkurs sitzen oder im Fitnessstudio schwitzen, bei dem sie sofort gespürt haben, Mensch, da ist was, da ist ein Funke rübergesprungen. Trauen Sie sich, fassen Sie sich ein Herz. Was hält Sie zurück? Neutre Schraut ist Altheitmiss, nicht geschossen ist immer daneben. Ne?
Ja. Ich finde es total emotional, dass die Entscheidung von deiner Freundin, sich für diese Sterbehilfe zu entscheiden, dich so inspiriert hat, dass du dich so über den Tod und das Ende, dass du da so drüber nachgedacht hast und auch, aber auch dann über das Hier und Jetzt und über die Werte und die Kraft von Freundschaft. Und genau, da möchte ich mich einfach nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns heute so viele spannende Einblicke gewährt hast und uns auch über das Thema Sterbehilfe aufgeklärt hast. In deinem neuen Buch Freundschaft, eine andere Form der Liebe, finden sich sicherlich noch ganz viele andere lesenswerte Erzählungen. Also falls ihr noch etwas mehr über die tiefen Geschichten der Freundschaft wissen wollt, dann wäre das Buch sicherlich ein sehr gelungener Einstieg. Also da lohnt es sich sicherlich mal reinzulesen. Vielen lieben Dank, liebe Kerstin, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über dieses spannende Thema zu sprechen und natürlich auch über das schöne Thema Liebe und Freundschaft. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, schickt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.